Gartenradio, mitten im Grünen.
Goethe, Gras und Gurkensamen. Bei dem Titel für diese Folge hatte ich zunächst nur an den Wortklang gedacht, aber wie immer hängt ja alles mit allem zusammen. Goethe hat tatsächlich in seinem Garten in Weimar Gurken angebaut und Günter Grass ist in Danzig geboren und in der Region kommt man an eingelegten Gurken sowieso nicht vorbei. Und den beiden Naturfreunden hätte es bestimmt gefallen, dass neben ihren Büchern in immer mehr Bibliotheken auch Gurken, Tomaten und Kräutersaatgut ausgeliehen werden kann. Saatgut aus der Bibliothek gibt es mittlerweile in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz mit ganz unterschiedlichen Konzepten. Wir sind diesmal in der Zentralbibliothek Düsseldorf unterwegs und treffen Anne Mommerz. Die Künstlerin hat das dortige Saatgut-Tauschregal entworfen. Mittlerweile veranstaltet sie einmal pro Monat auch einen Saatgut-Stammtisch. Für den Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt vermehrt sie in ihrem eigenen Garten alte Gemüse- und Kräutersorten und davon bringt sie natürlich regelmäßig Saatgut in die Bibliothek mit. Wenn Sie bis hierher zu Fuß gekommen sind, haben Sie schon 80 Kalorien verbrannt. Der Spruch ist auf der Glastür zu lesen, die vom Treppenhaus in die Zentralbibliothek im zweiten Stock führt. Humor haben sie jedenfalls, die Düsseldorfer, und viel mehr Kalorien muss man auch nicht mehr verbrennen, um zum Saatgutregal zu kommen. Gleich im Eingangsbereich, am Ende der hellen Lesehalle, in der Leser und Leserinnen aller Altersgruppen in ihre Bücher vertieft sind, steht das Saatgutregal. Eine Art Litfaßsäule auf Rollen in quadratisch. Und davor hat Anne Mommerz in gelbem Friesennerz, das graue Haar zum Pferdeschwanz gebunden, ihren dunklen Rucksack abgestellt. Wir sind also jetzt hier vor einem Regal.
Ja, so eine Art Rundum-Regalschrank mit vier Seiten, mit Fächern aus Holz. Und überall sind kleine Kärtchen in den kleinen Fächern. 6x8 Fächer. An allen vier Seiten. 32 verschiedene Gemüsesorten werden hier in die Fächer eingestellt. Und zwar von den Besuchern der Bibliothek und auch von den Besuchern dann wieder ausgeliehen, mitgenommen. Und die Idee ist, dass die Menschen hier Saatgut ausleihen, anbauen und hinterher selber Saatgut gewinnen von ihren Früchten und Gemüse und dann wieder hier einstellen. Normal ist das sogar so, dass man, wenn man zum Beispiel von einer Salatpflanze Saatgut gewinnt, dann hat man tausende Samen. Also eigentlich ist die Idee, dass man ja immer viel zu viel Saatgut hat, wenn man denn mal Saatgut selber gewinnt. Das heißt, es müsste eigentlich immer sehr viel zurückkommen. Hier ist allerdings der Schrank ziemlich leer jetzt. Das ist auch sehr häufig so. Es ist aber auch so, wir stellen hier manchmal beim Saatgutstammtisch sehr viel ein und dann ist es immer sehr schnell wieder weg.
Das ist ja dann auch ein bisschen frustrierend. Kommen da schon mal irgendwelche Rückmeldungen, dass die Leute sagen, ja, ich würde ja gerne?
Ja, wenn dann nichts da ist, da muss man dann eben durch. Also ich finde das nicht schlimm. Also ich weiß, wenn ich jetzt hier wäre und bräuchte irgendwas, also dann kann ich mir hier die Anleitung mitnehmen und kaufe mir das im Internet. Überall kann man auch samenfestes Saatgut bestellen oder kaufen auf dem Saatgutfestival oder eben, es gibt ja Bingenheimer und Dreschflegel, also es gibt noch Firmen, die alte Sorten vermehren und kaufen.
Ist das auch hier so ein Impuls zum selber aktiv werden?
Genau.
Ja. Vielleicht gucken wir noch mal drauf. Also an der Seite sind hier so kleine Kärtchen und da ist dann auch ein Foto immer und da steht dann drunter Tomate oder Paprika oder Kürbismelone, Erbse, Ölsaaten. Und dann, wenn ich gucke hier in diese Fächer, da stehen jetzt hier so ganz viele Zettel in Rot und Orange.
Genau. Also das ist im Grunde so eine kleine Anbauanleitung für jede Gemüsesorte vom Samen bis zum Samen. Also wie man meinetwegen Kürbisse anbaut, wann man die sät, steht drauf. Auf den normalen Saatguttütchen, die man kauft, steht das auch oft drauf. Aber dann, was man macht, damit man auch wieder das Saatgut gewinnen kann, da steht dann nirgendwo mehr drauf. Und insofern haben wir hier für alle Gemüsesorten die Anleitung, wie man die Samen wieder gewinnt von dieser Gemüsepflanze. Und die kann man sich mitnehmen. Die kann man sich auch mitnehmen, wenn kein Saatgut hier vorhanden ist. Die sind immer da. Die werden hier von der Bibliothek immer nachgestellt. Das ist ein bisschen auch das Hauptanliegen. Also, dass Leute sich hier bedienen, ist nicht gedacht, sondern dass man hier wirklich sich damit beschäftigt, selber weiter zu vermehren. Denn das ist auch wirklich ein Anliegen, dass diese alten Sorten weiter vermehrt werden. Das erreicht man ja nicht damit, dass man sich hier Saatgut von alten Sorten mitnimmt und aufisst. Dann sind sie weg.
Ja. Das Saatgutregal soll dabei helfen, Saatgut zu gewinnen und zu verbreiten, und zwar ganz praktisch, aber es soll auch für die Vermittlung des nötigen Wissens sorgen. Und dazu gehört zum Beispiel die Erkenntnis, dass Saatgutgewinnung je nach Pflanze mal leichter und mal schwieriger sein kann. Und damit man auf den ersten Blick erkennen kann, welches Gemüse wie anspruchsvoll ist, steht jede Seite des Regals für einen bestimmten Schwierigkeitsgrad.
Also dieser Schrank mit seinen 4 Seiten hat wirklich 4 verschiedene Rubriken. Also jede Seite ist von einfach bis dauert ein bisschen länger, muss man mehr Platz für haben. Dann die schwierigen Sachen, also wo man leicht was einkreuzt oder wo man im zweiten Jahr die Samen erst ernten kann. Und dann gibt es noch die 4. Seite blau. Da sind dann mal ein paar Pflanzen zusammengestellt, die man normalerweise gar nicht mit Samen vermehrt. Es gibt auch noch viele andere Formen der Vermehrung, durch Teilung der Knolle und Kartoffeln dann über die Knolle vermehrt und dann natürlich auch sowas wie Himbeeren über Ableger oder Stecklinge, Obst muss man veredeln. Also das ist aber dann auch hier alles mit den Kärtchen immer beschrieben. Wenn man mal wissen möchte, wie man seinen Apfelbaum vermehrt, steht das dann da.
Das müssen wir das vielleicht mal hier machen. Anne Mommerz kramt in ihrem Rucksack.
Ich habe auch heute wieder was dabei. Jetzt kommt ja die Bohnensaison im Mai. Ich bin ja im Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt und vermehre für den Verein auch alte Sorten. In dem Verein gucken wir, dass wir immer genug Saatgut oder mehrere Personen haben, die so eine Sorte vermehren. Ich habe immer Briefumschläge. Die sammle ich und die sammeln für mich auch noch viele. Ich habe hier meine Tüte dabei.
Da kommen jetzt die Bohnen. Das sind 2 Säckchen und das sind so richtig schöne, auberginenfarbene Bohnen.
Das hier ist die Einbohne Eifel.
Einbohne Eifel?
Mhm. So eine halbhohe Buschbohne. Einbohne heißt, man muss sie relativ einzeln legen, weil das eine große Pflanze wird.
Und jetzt haben Sie da wie viel? Ungefähr 8, 9, 10 reingetan, ja, in einen schönen Briefumschlag?
Genau, also in einen benutzten Briefumschlag. Ja. 12 Stück.
Und jetzt wird das beschriftet.
So, und jetzt kommt ein Bohne Eifel. Die ist von 2023. So, und dann tue ich die in das Fach Bohne rein.
Ja, 2. von unten.
Ich habe ja noch mehr Bohnen.
Wow, da kommt ja noch jede Menge raus.
Ja, hier, das sind so regionale Sorten. Die Pars Lindtorfer ist eine, die Hetterscheid, die sehen alle anders aus.
Schmecken die sehr unterschiedlich, die Einbohne?
Ja, die Einbohne, das ist fast wie so eine Stangenbohne, so eine platte, große Bohne. Und das hier ist so eine ganz feine, runde Bohne. Also die sind schon unterschiedlich, ja.
Ist das auch irgendwo beschrieben, was man draufschreiben soll?
Also für die kleinen Fächer wäre dann wichtig, dass die Leute, das machen die aber auch, hier steht auch die Anleitung, dass man auf dem Saatgut schreibt, in welchem Jahr hat man es gewonnen, damit es nicht zu alt ist und man sich die Mühe umsonst macht. Und natürlich die Sorte. Und also meinetwegen bei einer Tomatensorte, weiß ich, Ochsenauge, da steht dann Ochsenauge 2023.
Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Tomate in meinem Garten schon habe und sage, die ist so lecker, die schmeckt vielleicht doch anderen, könnte ich dann die auch einfach mitbringen, das Saatgut? Oder muss das immer Saatgut sein, nee, was ich hier raus habe?
Nee. Das ist ein sehr offenes Projekt hier, diese Saatgutbibliothek. Es gibt Themen, da wird es dann gleich etwas schwieriger. Wenn man eine Tomatensorte im Baumarkt kauft, dann sind das fast immer F1-Hybride, steht da drauf. Dann kann man sie leider nicht weiter vermehren. Da kommt nicht das raus, oder nur zum Teil, was einem so lecker geschmeckt hat.
Das, warum nicht?
Das wird von den Saatgutkonzernen sehr mühsam so vermehrt. Da werden so Inzuchtlinien gezüchtet. Und wenn man sehr starke Inzuchtlinien wieder miteinander verkreuzt, dann entstehen Superpflanzen. Die sind dann unheimlich ertragreich, haben die beiden Eigenschaften, die mit der Inzucht unbedingt eingebracht worden sind, dann beide in der ersten Generation, in der F1-Generation. Und in der zweiten Generation gibt es all diese Krüppel der Inzuchtlinie dann auch dazu. Und dann hat man unter Umständen sehr schwächliche, sehr anfällig, krankheitsanfällige Tomatenpflanzen. Und das natürlich nicht das, was man sich wünscht. Also die sind nicht samenfest, die Hybridsorten. Und die sollte man natürlich nicht in so einen Schrank einstellen. Dann hat der sich das ausleiht, ist enttäuscht.
Und samenfest heißt, das ist jetzt ein Saatgut, das ist so gefestigt in seinen Eigenschaften, das kann ich so weiter vermehren.
Genau, das Samenfest ist eine Sorte, die, so wie man das seit tausenden Jahren macht, gezüchtet worden ist. Das heißt, es kommt nicht irgend so was Wildes oder Komisches raus, sondern eigentlich eine Pflanze mit ganz klaren Eigenschaften ist in diesem genetischen Material der Pflanze dann fest verankert. Ne? Allerdings haben samenfeste Sorten einen viel größeren Spielraum an Eigenschaften in ihrem genetischen Material als diese heutigen Hybridpflanzen.
Woher weiß ich denn, ob ich samenfestes Saatgut habe, wenn ich das vielleicht auch schon geschenkt bekommen habe?
Also wenn man es hier rausnimmt, sollte es samenfest sein. Das kann man wirklich auf den Tütchen normalerweise sehen oder man muss einfach bei der Sorte im Internet mal suchen. Wir machen ja hier einmal im Monat einen Stammtisch und da gucken wir uns dann auch immer an, ob die Sorten samenfest sind. Und es ist erschreckend, dass sie das auch, obwohl das so vorgeschrieben ist, oft nicht draufschreiben. Dann kommen hier Leute und haben gesagt, nee, hier steht auf dem Tütchen nicht F1. Und dann stellen wir fest, dass das doch eine F1-Hybridsorte ist. Also das ist, um als Saatgutverkäufer Geld zu verdienen. Die muss man halt jedes Jahr neu kaufen und die kann man nicht selber weitervermehren.
Dann gehen wir mal zur nächsten Stufe. Einfach mit Geduld. Das sind jetzt alles gelbe Kärtchen.
Ja, hier sind andere Gemüsesorten. Feldsalat, Kopfsalat, dicke Bohnen, Zucchini, Gurke, Radieschen, Rucola, Neuseeländer Spinat. Also diese Gemüsepflanzen sind auch relativ einfach in einem Jahr bis zum neuen Saatgut wieder zu vermehren. Die kann man aber nicht essen, wenn man sie vermehren möchte. Also den schönsten Salatkopf in der Reihe oder die beiden oder drei schönsten muss man dann stehen lassen. Und zwar nicht die zuerst schießen. Also Salat ist eine, wenn sie blüht, eine so 1,50 Meter hohe, prächtige Pflanze mit ganz, ganz vielen gelben Blüten. Und wenn in der Mitte aus diesem Kopf der Stiel für die Blüte rauskommt, dann schmecken die Blätter schnell nicht mehr so lecker und dann kann man den auch nicht mehr essen. Und wir wollen aber ja, dass er möglichst spät schießt und dass er einen dicken Kopf bildet. Deswegen muss man immer die nicht schießen. Das ist eben das mit der Geduld und auch so ein bisschen Disziplin, dass man nicht einfach immer die vermehrt, die zuerst geschossen sind und die man sowieso nicht mehr essen kann. Habe ich alles mal irgendwann so gemacht und gemerkt, ja blöd, dann habe ich im nächsten Jahr lauter Salat, der ganz schnell schießt und ich kann kaum was essen. Da haben ja Menschen ganz lange immer die nicht schießen, weiter vermehrt, damit er so lange Kopfblätter bildet und nicht in der Mitte den Stiel macht. Ne? Ja, das sind so die Sachen. Also man muss bei diesen Pflanzen sozusagen welche hängen lassen. Ich mache mir da auch manchmal wirklich bei den Zucchini oder so ein kleines Schleifchen dran und sagt, das war eine der ersten schönen Pflanzen. Die ganze Pflanze sieht gut aus und eine gute Zucchini wird dann hängen gelassen. Das wird dann ein Riesending, 50 cm groß und dann auch sehr hart. Und im Herbst irgendwann mache ich es da ab und dann muss sie nochmal nachreifen. Dann wird die so richtig orange. Und dann kann man die Kerne ernten. Und die befruchten sich übrigens auf jeden Fall mit anderen. Da muss man dann aufpassen, dass man nur Zucchinis anbaut und nicht noch irgendwie Zierkürbisse zum Beispiel, weil die sich mit den Zierkürbissen dann vermischen.
Das kann natürlich ein bisschen gefährlich werden. Ne?
Gefährlich nicht. Es gibt bei den Gurken und so diesen Bitterstoff, ist aber so bitter, dass man auf keinen Fall essen würde. Da weiß man ja, dass Zucchini normalerweise oder Gurken nicht bitter sind. Ich meine, gut, wir wissen eben überhaupt nichts mehr, aber keiner würde eine Gurke essen, die so bitter ist.
Also bei der Saatgutgewinnung gibt es einiges zu beachten, vor allem wenn man es wieder in Umlauf bringen möchte. Da sollte man so Begriffe kennen wie Samenfest, F1-Hybrid oder auch Kreuzungsmöglichkeiten im Hinterkopf haben. Und deshalb haben sich bei den Ausleihangeboten auch unterschiedliche Konzepte etabliert. In den rund 120 Bibliotheken bundesweit, die das Konzept des Vereins zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt, kurz VEN, anwenden, werden zum Beispiel nur Tomaten, Bohnen, Erbsen, Salat und Gartenmelde verliehen. Von diesen 5 Gemüsearten gibt es dann aber jede Menge unterschiedliche, auch regionale Sorten. Und da bis auf die Gartenmelde alle diese Gemüsearten selbst befruchtend sind, vermeidet man unerwünschte Einkreuzungen. Und auch die Verbreitung von Hybrid-Saatgut wird dadurch vermieden. Die Ausleihe wird genau wie bei den Büchern registriert, auch was zurückkommt an Saatgut. In der Zentralbibliothek Düsseldorf ist das anders. Da dürfen nicht nur 5, sondern 32 Gemüsearten getauscht werden und niemand braucht einen Bibliotheksausweis oder eine Registrierung. Warum das so ist, erklärt Lena Winter, die das Projekt in der Zentralbibliothek betreut.
Also bei dem Namen Saatgutbibliothek, die meisten denken dann so, ich muss es mir wirklich ausleihen. Wir haben uns dagegen entschieden, sondern wir sagen, okay, wenn was drin ist, nehmt euch gerne mit, bringt uns aber auch bitte wieder was zurück, wenn ihr dann was geerntet habt und Saatgut selbst gewonnen habt. Deswegen begleiten wir das eben auch mit einem Stammtisch, um so ein bisschen zu zeigen, so macht man das, so könnte es funktionieren. Und am Anfang war das schon sehr schleppend. Mittlerweile, also es wird von Jahr zu Jahr besser. Es wird immer mehr angenommen und es kommt vor allem immer mehr zurück, was richtig gut ist.
Es gibt ja andere Bibliotheken, die machen das wie der VEN mit QR-Code und dass man tatsächlich auch registriert wird. Sie haben sich dagegen entschieden. Warum?
Wir bieten einfach mittlerweile so viele verschiedene Sachen bei uns in der Bibliothek an, dass das einfach ein Mehraufwand gewesen wäre. Wir wollten es so niederschwellig und so einfach auch für das Personal machen, dass wir gesagt haben, okay, wir lassen das komplett. Wir gucken mal, ob es so funktioniert. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Hemmschwelle dadurch, da dran zu gehen und überhaupt was mitzunehmen, auch niedriger ist. Ehrlich gesagt freut es mich persönlich einfach sehr viel mehr, wenn die Leute da irgendwie Spaß dran haben, als dass sie sich dann wirklich auch verpflichtet fühlen, sich irgendwo zu registrieren. Das ist alles immer noch so ein Schritt mehr. Dann gucken wir lieber, dass wir Saatgut hier von den Gärten drumherum oder von den ganzen tollen Vereinen, die es hier gibt, noch zusätzlich bekommen und stocken so ein bisschen auf, als dass wir sagen, wir machen eine Verpflichtung draus.
Gibt es da so einen Zusammenschluss von den Bibliotheken, dass man sich auch mal austauscht? Wie funktioniert das bei euch?
Leider gar nicht. Die Grüne Bibliothek, das ist auch ein Zusammenschluss von Bibliothekarinnen, die gesagt haben, okay, wir wollen Nachhaltigkeit in der Bibliothek schaffen, deutschlandweit. Da gibt es so einen Zusammenschluss und der hat mal angefangen zu sammeln. Wer hat denn überhaupt eine Saatgutbibliothek? Da haben wir auch, das ist auch schon 2 oder 3 Jahre her, dass die das dann so ein bisschen gezeigt haben, vorgestellt haben und genau da hat das so angefangen, aber es gibt keinen Verteiler irgendwie oder so ein Netzwerk, um sich auszutauschen.
Also manchmal müssen es niederschwellige Angebote sein, damit ganz praktisch so etwas wie eine Saatgutausleihe oder Tauschbörse in Schwung kommt. Und dafür braucht es vor allem ehrenamtliche Engagierte, die dafür sorgen, dass so zart keimende Ideen zu einer kräftigen Pflanze werden. So Menschen wie Anne Mommerz. Sie sind ja eigentlich Künstlerin, sind auch Dozentin an einer Kunsthochschule.
Ja, ab und zu mal gewesen, ja. Ich mache auch eigentlich hauptsächlich Kunstprojekte im öffentlichen Raum.
Ja. Was machen Sie da so?
Ja, also diese Saatgutbibliothek, die jetzt hier steht, die habe ich auch für ein Projekt in der Kunstsammlung hier in Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf gemacht. Da habe ich die entworfen und da bauen lassen. Ich mache vieles, was ich einfach jetzt wichtig finde, kulturell. Ich meine, unsere Nutzpflanzen ist eine Kultur. Ich habe mich schon lange verabschiedet von Bildermalen. Also ich war dann auch mal so eher bildhauerisch unterwegs in der Akademiezeit hier in Düsseldorf. Aber das, wo ich für brenne, was ich jetzt wichtig finde für uns als Gesellschaft, das sind ja auch alles Sachen, die keiner macht, wenn nicht Leute sich was einfallen lassen und selber Projekte entwickeln und nicht nur Sachen retten, auch ganz neue Sachen erfinden für unsere Kultur. Und das ist, sehe ich so als meine Aufgabe. Und da passt natürlich auch Gemüseanbau auf eine Art dazu. Das war im Grunde erstmal lange mein Hobby. Ich habe schon ewig meinen eigenen so eine Art Selbstversorgergarten. Aber irgendwann habe ich gemerkt, ja, auch das ist im Grunde, da zieht sich ja dann so ein roter Faden durch, was man alles so macht, weil das irgendwie doch alles aus derselben Kraft oder Idee kommt. Wo ich finde, nee, das kann ja nicht sein, dass ich diesen Mist hier kaufen muss im Supermarkt, jeden Tag Ampelpaprika kaufen und sowas. Es hat mir überhaupt nicht geschmeckt und ich komme auch aus so einer Familie, wo immer so ein Gemüsegarten war und ich fand es als Kind schrecklich, da helfen zu müssen und Unkraut zupfen und so. Aber ja, irgendwann hat es mich dann selber gepackt.
Wie sind Sie ganz konkret auf die Idee gekommen? Ich habe wohl gehört, dass die erste Saatguttauschbibliothek in Schleswig-Holstein bei einer mobilen Bibliothek war.
Das war das System, was der VEN jetzt im größeren Stil für sehr viele Bibliotheken in Deutschland macht. Nee, eigentlich in Hawaii hat das angefangen. Also jedenfalls ist das meine Information. Hawaii ist das Land, in dem die großen Konzerne ihre Hybrid- und Gentechnikpflanzen ausprobieren und auch entwickeln. Inzwischen haben wir nur noch 4 weltweite Konzerne, die diese Ackerchemie, also den Kunstdünger, die Pestizide und das Saatgut verkaufen. Und die Leute da haben da sehr drunter gelitten und denen gehört natürlich das Land dann nicht mehr. Und da gab es so eine richtige Bewegung. Die ursprünglichen Pflanzen der hawaiianischen Bevölkerung zu retten und auszutauschen und wieder anzubauen. Und das ging dann mit diesen Tauschringen. Da hat Michael Bonke, der hier das Saatgutfestival mit organisiert in Düsseldorf, der hat das da entdeckt und auch hier in der Bibliothek schon so eine ganz kleine Box. Irgendwas steht drin und man kann rein und raus nehmen, mal aufgestellt. Und da hatte ich schon so ein bisschen mitgeholfen, wie machen wir das am besten, was muss da draufstehen. Und dann wurde ich eingeladen zu diesem Projekt in der Kunstsammlung. Und da habe ich dann schon gewusst, es hapert ja oft daran, dass die Leute gar nicht wissen, wie man das Saatgut von den Pflanzen, von den Sachen, die da drin stehen, denn überhaupt, wie macht man das überhaupt? Und das war dann die Idee zu diesem Schrank. Ja, dann habe ich mir dieses System hier mit den Anleitungen und den Fächern, mit den Schwierigkeitsgraden, das habe ich mir dann überlegt, wie kann man das machen.
Ist doch auch viel Gesprächsbedarf, oder? Dass man sagt, oh, ich habe das jetzt so gemacht und das geht bei mir nicht. Und da haben wir sie ja auch was Schönes etabliert, nämlich den Stammtisch, immer am dritten Donnerstag im Monat. Was erlebt man da so auf dem Stammtisch?
Ja, also es gibt immer ganz viele Fragen von, wie viel muss ich die Pflanze gießen und so, also von Leuten, die Angst haben, irgendwas falsch zu machen und zum ersten Mal sich dran trauen, was ja auch toll ist. Bis hin zu eben den Spezialisten, die irgendwelche alten Sorten recherchieren und weiter vermehren. Und dann hat sich so etabliert, dass man dann erstmal untereinander tauscht und man kriegt direkt die Infos, wie schmeckt das und wie hoch wird das und sowas alles dazu. Dann sind welche, die sagen so, ich weiß, wie es geht, ich wollte nur was abgeben und die tun dann den Rest hier in die Saatgutbibliothek. Dann machen wir zusammen die Tütchen voll. Manchmal muss auch noch was gereinigt werden. Da gibt es sehr viele Tricks, wie man jetzt zum Beispiel beim Salat die Fusseln von den Samen wegpustet.
Wie pustet man die weg?
Ja, man muss dann also auf einer größeren Fläche oder im Teller oder Schüsselchen reinpusten und vorher so alles gut mal rebbeln. Wie bei Pusteblumen, dann gehen die Samen von diesen Schirmchen ab und dann kann man die so rauspusten und unten rutscht das Saatgut wieder zurück in die Schüssel. Ja, und diese Sachen machen wir dann. Und danach kommen die Frage und Antwort, sozusagen Stammtisch, wo dann ausgetauscht wird. Aber es ist so manchmal schwierig, die Fragen zu verstehen. Ich weiß noch, dass ich mal lange gebraucht habe, bis ich verstanden habe, dass eine Frau meinte, ihr ist die Tomate eingegangen im Herbst und sie hatte gedacht, sie hat jetzt dafür immer so ein Bäumchen. Und ich habe dann gedacht, es ist nichts dran gewesen und sie ist schon eingegangen, die Pflanze. Da habe ich gesagt, haben Sie die zu spät gesät? Oder ja, und dann war, nein, alles. Sie hatte auch Tomaten und dann ist sie eingegangen. Und dann habe ich gedacht, ja, ist doch alles gut. Es ist schon erstaunlich, wie weit weg wir von unserer Ernährung sind. Und das ist ja klar. Also das kann man natürlich überhaupt nicht irgendwie, kann man keinen Vorwurf draus machen. Aber da bin ich manchmal dann doch irgendwie immer wieder so ratlos, wenn ich das noch nicht mal verstehe, was die Leute für Fragen stellen. Das lerne ich ja auch wieder gut, dass man gar nichts voraussetzen darf, sozusagen so. Ne? Aber ich finde es toll, wenn Leute sich da wieder dran begeben. Und eigentlich ist es ja so, das kann man ganz klar sagen, die ersten selbstgeernteten Tomaten oder irgendwas ist egal. Ne? Das ist so motivierend, dass die Leute dann sind sie infiziert, sag ich mal.
dann ist man infiziert. Sogar wenn man feststellen muss, dass eine Tomate keine mehrjährige Pflanze ist, sondern immer nur eine Saison lang lebt. Wir kreisen noch einmal um das Saatgutregal. Wir hatten ja jetzt schon einfach ohne Vorkenntnisse, einfach mit Geduld, fortgeschrittene und experimentierfreudige. Ja. Was haben wir hier alles? Sellerie, Möhre, Endivie, Mangold, Rote Beete, Zwiebel, Winterporree, Kohlarten, Pastinake.
Die Endivie, Endiviensalat, ist ja auch was, was hier in der Region so sehr im Winter genutzt wird. Und da muss ich sagen, da kommt immer wieder so ein absolutes Aha-Erlebnis bei denen, die das probieren, weil das hat so wunderschöne Blüten. Also da ist so ein großer blauer Blütenball, also ein bisschen wie die Zichorie, die man ja so wild auch vielleicht kennt, aber dann noch größer. Und ja, das ist so eine richtige Prachtpflanze. Und da werden dann die Leute, ich auch, immer gefragt, was ich denn da für eine schöne Blume in meinem Nutzgarten hätte. Sie sieht dann wirklich aus, als ob man was besonders Hübsches zwischen das Gemüse gestellt hätte. Ja.
Welche Fächer werden denn relativ schnell voll? Wo merken Sie die Leute, schaffen das ganz gut mit dem Ernten, Sammeln und auch wieder reinstellen?
Bei Rot, bei Einfach und für Anfänger. Da sind die ganzen Tomaten. Also Tomaten vermehren tun doch inzwischen sehr viele Leute. Das kann man auch sehr gut auf dem Balkon. Ich habe ja selber eine Sorte gezüchtet, die Balkontomate Mutter Ei. Also das war eine Tomatensorte, die hatte ich mir aus England mal, ja echt vor vielen Jahren, mitgebracht. Da habe ich gemerkt, die ist ziemlich braunfäuleresistent und schmeckte mir gut, war aber noch sehr variabel. Also die habe ich da halt auch so als Hobbysorte gekauft. Und als dann irgendwann dieses Projekt Open Source Seeds aufkam oder ich das kennengelernt habe, da kann man halt Sorten anmelden. Das war auch ein bisschen Arbeit. Man muss sich dann da ganz schön reinfuchsen, was man da alles beschreiben und die Unterschiede zu anderen Sorten und so muss. Habe ich mal Weihnachten Zeit gehabt und dann habe ich sie als Open Source Seed Sorte angemeldet. Mutterei kann man da jetzt finden.
Das ist wieder so eine kleine Cocktailtomate, ja. Ganz rund, ein wunderschönes Rot, so ein bisschen gestreift. Und wie sind Sie auf den Namen gekommen, Mutterei?
Mutterei war ja hier in Düsseldorf, jetzt sagen immer alle eine Galeristin, aber im Grunde war die ja eine Frau, die eine Kaffeebude in der Altstadt hatte, wo man Kaffee und Kuchen kriegte. Die Geschichte ist ja, dass die Kunstakademie-Studenten vor dem Zweiten Weltkrieg da Kaffee trinken gegangen sind und kein Geld hatten und sie die trotzdem immer mit Kaffee und Kuchen oder was versorgt hat. Und dann haben sie ihr oft ein Bild geschenkt, weil sie nicht bezahlen konnten. Dann hatte die irgendwann Max Ernste und sowas und war sich ihres Schatzes gar nicht bewusst. Die waren ja halt noch irgendwelche Studenten, als sie da in der Bude gesessen haben. Ja, dann irgendwann nach dem Krieg ist sie sehr berühmt geworden. Ei hieß die halt mit Nachnamen und Mutterei wurde sie halt von diesen Studenten genannt, von denen eine ganze Reihe hinterher sehr berühmt geworden sind. Und das ist so eine schöne Düsseldorfer Geschichte. Und weil sie ja auch die Tomate gut ernährt und nichts kostet sozusagen, habe ich meine Tomate so genannt.
Und mit diesem Open Source?
Man kann da auf die Seite gehen bei Open Source Seeds. Also da ist das Projekt beschrieben und da kann man auch alle Sorten finden.
Und wo kriegt man die dann?
Ja, da steht dann meine E-Mail-Adresse, glaube ich, weil ich habe jetzt keinen Vertrieb. Also ich mache aber doch jetzt inzwischen mit ein paar Leuten aus dem Ernährungsrat und wir vermehren jedes Jahr ziemlich stark, weil wir immer viele Anfragen haben, so tausende Samen und so, die wir dann verschicken oder beim Saatgutfestival verkaufen und so. Und das gespendete Geld geht dann in den Ernährungsrat. Also ich verdiene da wenig dran.
Aber wenn man so hier jetzt diese Projekte sieht in der Bibliothek, dann haben Sie jetzt schon Open Source, dann reden Sie vom Ernährungsrat. Man hat den Eindruck, dass sich doch auch sehr viel tut mittlerweile.
Ja, also die Ernährungsräte, die gibt es jetzt in sehr vielen Städten, die gründen sich jetzt gerade überall. Also wir haben unseren 21 gegründet. Da ist ja das Hauptthema, dass wir möchten, dass wir uns hier regional ernähren können. Also dass die direkten Wege vom Land in die Stadt wieder belebt werden, die gibt es ja gar nicht mehr. Ne? Also im Supermarkt, das ist weltweit das Billigste gekauft und nicht irgendwie hier die Landwirtschaft unterstützt. Das wäre dann eben etwas teurer. Man muss dann mehr Geld für sein Essen ausgeben. Ich mache das. Ich bin jetzt auch nicht reich, aber ich habe natürlich deswegen auch einen eigenen Garten. Das ist ja auch eine super Alternative. Ne? Ich brauche fast gar kein Gemüse kaufen. Und diese Idee, dass man erstens die vielfältige Landwirtschaft hier retten muss, damit die nicht nur noch Mais für Benzin oder Futter anbauen. Also ich glaube, 60% der Äcker werden hier nur mit Pflanzen angebaut, die als Futter oder als Sprit genutzt werden. Das heißt, also wir hätten hier wahnsinnig tolle Äcker für unsere Ernährung. Aber die Bauern können da alle nicht von leben, weil die nicht mit diesen niedrigen Preisen weltweit konkurrieren können hier, ne? Und ich weiß ja, was das für eine Arbeit ist, wenn man Gemüse anbaut. Und ich finde es schrecklich, wie hier immer mehr Äcker und Kulturlandschaft verloren geht und auch Bauern zumachen, einer nach dem anderen. Ja, das ist so auch was, was mich sehr umtreibt und nicht nur mich. Wir arbeiten ja jetzt auch daran, dass die Stadt die Kitas und Schulen umstellen will auf regional und bio und dass die Kinder hier auch gutes Essen kriegen. Also das ist nicht selbstverständlich. Ne?
Und noch eine Frage, wir sind ja hier in einer Bibliothek. Gibt es ein Buch, das Sie sagen, das könnte ich empfehlen?
Es gibt ein wirklich sehr umfängliches, dickes Nachschlagwerk für alle wichtigen Sachen. Also wie lange ist mein Saatgut haltbar und auch was verkreuzt sich, wo muss ich aufpassen? Auch zu wirklich ungewöhnlichen Nutzpflanzen, die wichtigen Sachen. Ist ein bisschen schon sowas für Leute, die sich da reinfuchsen wollen. Aber da steht dann wirklich alles drin. Das nehme ich immer mit zum Saatgutstammtisch. Und das heißt Heistinger, Handbuch der Samengärtnerei.
Andrea Heistinger, Handbuch Samengärtnerei. So lautet der Buchtipp von Anne Mommerz. Und das Buch kann man sich natürlich auch in der Zentralbibliothek Düsseldorf ausleihen. Theoretisch jedenfalls. Ich habe im Regal nachgeguckt. Es war ausgeliehen. Und das ist bestimmt ein gutes Zeichen. Wer jetzt auch gerne mal in seiner Bibliothek in der Nähe vorbeigucken möchte, eine Liste mit Links von teilnehmenden Bibliotheken findet sich auf der Gartenradio-Seite auf gartenradio.fm. Auch der Link zu dem Open Source Seeds Projekt für diejenigen, die auch gerne eine eigene Sorte registrieren lassen möchten. Und ganz zum Schluss unseres Gesprächs, da kam übrigens ein junger Mann vorbei am Saatgutregal, der nicht aufgenommen werden wollte. Und der erkundigte sich nach Hanfsamen. Hanfsamen wären der Renner, hat Anne Mommerz mir verraten. Wenn sie im Saatgutregal wären, sind sie aber nicht. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Weitersagen, Abonnieren, Unterstützen und vor allem fürs Hören. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut.
Gartenradio Gezwitscher. Das war der Fietis. Gartenradio Ausblick.
Die nächste Folge heißt Lebensraum Gartenzaun. Und da gucken wir mal drauf, wie man aus einem Strich in der Landschaft, quasi aus einem Staketenzaun, einem Maschendrahtzaun, aber auch aus dem Balkongeländer oder sogar aus einer Gabione ein kleines Biotop für Flora und Fauna machen kann.